Ja, dann wollen wir heute zu Sacharja 3 kommen. Wir würden den Text erstmal reihum lesen. Also es geht heute um Sacharja 3, 1 bis 5, aber wir lesen reihum jetzt erstmal das ganze Kapitel. Und zwar eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, wir werden uns zweimal mit dem Text beschäftigen. Heute hauptsächlich mit den Versen 1 bis 5, morgen mit dem Rest des Kapitels. Wir haben hier natürlich einen Text, der sich auf Israel bezieht. Wir werden auch diesen Zusammenhang betrachten, ja, den Zusammenhang mit Israel. Da wir es aber hier mit diesem wunderbaren Bild eben zu tun haben, ja, wird der Schwerpunkt heute auf neutestamentlichen Wahrheiten liegen. Und zwar ausgehend sowohl von Vers 2 und Vers 3. Und ja, morgen wird es etwas mehr als heute der Schwerpunkt dann Israel sein. Aber in beiden Fällen ist mir dann die Anwendung wichtig, weil es ist mir allgemein in diesen Tagen jetzt wichtig, dass wir eine Anwendung haben auf uns und ja, es somit auch wirklich als sowohl Erbauung, Ermahnung, wie auch immer für uns dann, dass wir das dann mitnehmen können. Erstmal dieser Zusammenhang, in der wir jetzt diese Vision sehen. Wir hatten bereits eben Nachtgesichte gesehen. Kann jemand das ganz kurz zusammenfassen? Ja, was würdet ihr, wenn ihr es auf einen Punkt bringen würden? Was war der Schwerpunkt von den bisherigen Nachtgesichten? Hallo Tammy. Was war die zentrale Verheißung der ersten vier Nachtgesichte, der ersten vier Nachtvisionen oder Nachtgesichte? Ja, genau. Ja. Im Prinzip können wir es auf den Punkt bringen, ja, die Wiederherstellung Israels. Ja. Das war so der Schwerpunkt von den ersten vier Nachtgesichten, sowohl der hoffnungslose Zustand, der unterdrückte Zustand, aber auch eben dann die Tatsache, dass Gott voll Trost, ja, sich dem Volk zuwendet und das Volk wiederherstellt und das Volk eine Zukunft haben wird im messianischen Reich und ja, Gott unter ihnen wohnen wird, Gott mit ihnen sein wird. Ja.
Ich finde also die zentrale Aussage, diese Erwählung, diese Treue von Gott, wo ihnen schon immer zugesagt wird, egal, es ist der Augapfel, ich werde sie wieder erwählen, die Aussage.
Hier sieht man auch, hier sieht man, wenn man diese Verheißung betrachtet, dass Gott einfach feste, unumstößliche Zusagen gibt. Ja? Also die Lehre, dass Israel keine Zukunft hat und für immer verworfen ist, kann man, wenn man solche Stellen nicht nur in Sacharja, sondern in sämtlichen Büchern des Alten Testaments anschaut, einfach nicht aufrechterhalten. Ja? Israel hat eine Zukunft, Gott steht dazu. Und das ist so ein Schwerpunkt gewesen von den Nachtgesichten bisher. Und wir haben jetzt ein weiteres Nachtgesicht. Und die Frage ist, was ist das Ziel jetzt von diesem Nachtgesicht? Denn es wurde ja schon aufgezeigt, Israel wird wiederhergestellt, es wird im messianischen Reich sein. Ist doch alles gut. Warum jetzt noch dieses Nachtgesicht? Und dann noch weitere?
Soll ich jetzt sagen?
Ja.
Also, die Nachgesichte 4 bis 7 sind eigentlich eine Voraussetzung für die Wiederkunft. Das sind das 4. bis zum 7. ist eigentlich eine Voraussetzung für die Wiederkunft. Weil das jetzt auch hier geht es um die Reinigung des Priesteramts.
Genau.
Da kommen jetzt einfach noch mehr.
Ja. Ja, also, was bisher eben noch nicht so thematisiert worden ist, wie es jetzt thematisiert wird, zum Beispiel in Sacharja 3, ist, was ist eigentlich die Grundlage dafür, dass Gott das Volk wiederherstellen kann? Bisher haben wir die Verheißung, ja, es wird wiederhergestellt, sie werden eine Zukunft haben, Gott wird mit ihnen sein. Und jetzt wird aufgezeigt, ja, was die Grundlage dafür ist, nämlich, ja, zum einen, es gibt ein Problem, ja, das ist die Sünde, das ist das Problem. Und diese Sünde, das Problem der Sünde, muss erstmal gelöst werden. Ja. Gott wird nicht einfach so sich dem Volk wieder zuwenden und sagen, so, jetzt seid ihr wieder mein Volk, sondern es muss zu Buße gebracht werden, zur Umkehr, und das Sündenproblem muss gelöst werden. Und genau der Priesterdienst, ja, kann natürlich so nicht funktionieren, wie es der Uli gesagt hat, wenn die Priesterschaft an sich unrein ist. Aber, und das werden wir gleich sehen, steht dieses Bild nicht nur für die Priesterschaft Israels, sondern letztendlich für ganz Israel. Ja. Und das werden wir dann auch gleich sehen, dass dieses Kapitel 3, auch wenn Jeschua der Hohepriester ist, sich nicht auf den Jeschua oder auf eben die Priester allgemein beschränkt, sondern es geht hier um Israel. Und das schauen wir uns dann gleich an. Aber wir sehen, dass, sag mal, von der Logik her es absolut Sinn ergibt, dass jetzt dieses Nachtgesicht kommt. Weil es könnte ja sein, es könnte sogar sein, dass Sacharja sich gefragt hat, ja, wie kann das alles überhaupt sein? Er wusste ja, sag mal, um den Zustand des Volkes. Wie kann es sein, dass Gott sich jetzt wieder dem Volk zuwendet, obwohl es ein unreines Volk ist, oder wie es Jesaja sagt, auch sagt, ja. Und die Grundlage dafür ist eben, dass die Sünde vergeben und weggenommen wird. Was jetzt hier, und das werden wir auch betrachten, nicht aufgezeigt wird in Kapitel 3, ist, dass die Grundlage letztendlich für Sündenvergebung des Opfers des Herrn Jesus ist. Ja, das wird jetzt hier nicht aufgezeigt, aber das wissen wir natürlich aus anderen Bibelstellen, zum Beispiel Jesaja 53, wenn wir im Alten Testament bleiben wollen. Aber auch in Sacharja wird das noch thematisiert werden. Ja, da wird nämlich, gibt es eine Aussage, dass Gott den Hirten schlagen wird. Ja? Und auch wenn jetzt da nicht steht, er wird den Hirten schlagen, um so Sündenvergebung zu erreichen, wissen wir das doch, wenn wir es zusammennehmen mit anderen Wahrheiten. Und wir hatten bereits gesehen, dass Sacharja auch auf die anderen Propheten aufbaut. Ja? Und so ist die gesamte Offenbarung eben fortschreitend. Das heißt, es werden immer mehr Wahrheiten über Gott selbst und über seinen Plan, über seinen Heilsplan auch geoffenbart. Und so wollen wir uns jetzt dieses Kapitel eben anschauen, diese ersten Verse. Das heißt, hier, oder hat noch jemand eine Anmerkung oder eine Frage dazu?
Also auch wenn man noch nicht sieht, dass es durch das Opfer des Herrn ist, das zeigt doch schon, wird man sagen, die Hälfte des Evangeliums, dass es nicht. Sie stehen erstmal unrein vor dem Mann. Die Unreinheit muss weggenommen werden.
Ja. Genau. Also es ist, wie gesagt, ein gutes Bild, auf jeden Fall. Und es ist ja auch in der, sagen wir mal, im Neuen Testament ist auch nicht so, dass an jeder Stelle, wo es um Vergebung geht, ein Hinweis auf das Opfer des Herrn gemacht wird. Das ist zwar oft der Fall, aber auch nicht an jeder Stelle der Fall und auch so hier nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass so viele Bezüge es von Sacharja auf Jesaja gibt, ja, dass das auf jeden Fall zumindest, sagen wir mal, den Propheten bekannt war. Weil von den Propheten heißt es ja auch, sie haben sich danach gesehen, mehr von den Leiden des Christus zu erfahren. Ja.
Ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festgelder anziehen. Aus Erlösungsfall war das dann noch gar nicht. Ich begreife das nicht ganz.
Genau. Es ist eine Prophetie, ja. Und die Grundlage dieser Vergebung, die war noch nicht gegeben. Also im Alten Testament war es so, dass Personen, ja, Einzelpersonen durchaus und das Volk im Allgemeinen Vergebung erfahren haben durch die Opfer, ja, die im Alten Testament noch dargebracht werden mussten. Ja. Es mussten Opfer, also ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, es mussten Opfer dargebracht werden. Aber die eigentliche Vergebung und Wegnahme der Sünde geschieht nur durch das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Und so waren alle alttestamentlichen Opfer auch nur eine Vorschattierung, ja, für das vollkommene Opfer des Herrn. Aber was diese Aussage, ich habe deine Sünde weggenommen, bedeutet, ja, in Bezug auf Israel, das werden wir jetzt noch betrachten. Weil wir werden sehen, es ist nicht eine Aussage, die sich in erster Linie persönlich auf den Jeschua bezieht. Wenn natürlich es sicher so war, dass er persönlich auch durch den Glauben Sündenvergebung haben durfte, sehen wir das jetzt gleich, dass hier die Zielrichtung eine andere ist. Also wir sehen erstmal eben in Vers 1, und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Ja, was haben wir hier für eine Szene? Was würdet ihr sagen? An was erinnert das? Ja, eine Verurteilungsszene, ja, eine Gerichtsszene, wie Uli sagt. Ja. Wir haben ja also eine Szene, die an ein Gericht erinnert. Der Jeschua steht vor dem Engel des Herrn und zu seiner Rechten war der Ankläger. Und im Alten Testament ist es jetzt zwar nicht so, dass es jetzt vorgegeben war, dass der Ankläger zu Rechten stand, aber wir haben da Beispiele, zum Beispiel im Psalm 109, Vers 6, wo es so war. Es ist deswegen auch eingewandt worden, es geht hier gar nicht um eine Gerichtsszene, sondern es geht eigentlich darum, dass Jeschua vor dem Herrn steht und seinen priesterlichen Dienst ausübt und jetzt der Satan kommt, um ihn anzuklagen. Ja, auch bei dem Dienst stand man, aber besser passend zu der Szene ist einfach, sagen wir mal, dass es doch an eine Gerichtsszene erinnert. Und wie Jeschua hier eben angeklagt wird. Und dann in Vers 2, da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Nun, ich hatte gesagt, das bezieht sich eben auf das gesamte Volk Israel. Und das sehen wir an verschiedenen Aussagen, die wir in dem Kapitel finden. Und jetzt die Frage an euch, sind euch da ein paar Aussagen aufgefallen, die uns einen Hinweis geben, dass es hier nicht nur um Jeschua persönlich geht?
In der Offenbarung?
Nee, hier im Kapitel 3. In Kapitel 3, also nicht in irgendeinem anderen Buch, sondern in Kapitel 3.
Der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Mhm.
Es wird die Erwählung Jerusalems erwähnt, ja, das ist ein Punkt. Es gibt aber noch mehr.
Vers 3, oder?
Nee, die meine ich jetzt nicht. Also wo wir erkennen können, dass sich das nicht nur auf Jeschua persönlich bezieht, sondern auf das gesamte Volk Israel.
Mhm.
Höre doch Jeschua, du Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Ja, also die, sowohl Jeschua als auch seine Gefährten, also die anderen, die mit ihm den Priesterdienst versehen, sind ein Zeichen. Sie dienen als Zeichen. Das heißt, das Ganze hier dient als Zeichen für etwas anderes. Und das lesen wir jetzt, wenn wir hier weiterlesen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf diesen einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Ja. Also hier sehen wir, es geht jetzt ums gesamte Land. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einander einladen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Und hier haben wir nämlich einen Sprung in die Zukunft. Auch das wird noch von Zacharja thematisiert werden. Israel wird an einem Tag Sündenvergebung erfahren. Nämlich ganz am Ende der Trübsalzeit, an dem Tag, an dem sie sich zum Herrn bekehren, wird an einem Tag das gesamte Volk Israel gerettet werden und an einem Tag werden sie Sündenvergebung erfahren. Ja, die Sünde wird weggenommen.
Aber nur die, wo dann gläubig wird. Die, wo, also nur der Überrest wird die Sünde vergeben.
Dem Überrest wird, die Sünden vergeben, aber das sind eben alle, die dann leben. Das ist der Überrest.
Ja. Aber nicht die, wo bis dahin.
Nicht die, wo bis dahin eben, genau. Ja. Und hier sehen wir aber wieder dieses Beispiel dieser Nachtvision von Zacharja, dass wir einen Anlass in der damaligen Zeit haben und dann einen Sprung auf das Ende. Das heißt, dieser Priesterdienst von Jeschua, der war durchaus damals schon wichtig. Und durch diese Prophetie wird auch gesagt, sowohl der persönliche Dienst von Jeschua als auch der Dienst von seinen Gefährten ist vor Gott annehmbar. Ja, dass Gott zu diesem Priesterdienst steht, zu dem Dienst, den diese tun. Deswegen ist es durchaus etwas, was der Jeschua für sich persönlich dann wissen durfte, ja, dass seine Sünde weggenommen ist, dass auch die Priesterschaft von der Unreinheit befreit ist. Aber das alles dient eben als Voraussage für die Zukunft, dass an einem Tag das gesamte Land Vergebung erfahren wird und im tausendjährigen Reich werden sie sich einladen und werden eben Frieden genießen. Und somit haben wir die Wiederherstellung der Priesterschaft und wir haben die Wiederherstellung des gesamten Landes Israel dann am Ende der Tage.
1948.
Nee.
Nein. Also Ende der Drittzeit.
Genau. Ja. 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 2030 dann oder so.
Ja.
Ich meine frühestens 2030. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die Trübsalzeit geht 7 Jahre, also frühestens 2030.
Jetzt denke ich
an. Nee, also niemand weiß den Tag noch die Stunde, muss man hier festhalten, aber der früheste Zeitpunkt wäre 2030. Wenn wir nochmal auf Vers 1 schauen, weiß jemand, wo das steht, dass auch die Gläubigen angeklagt werden durch den Ankläger.
Offenbaren.
Ja, wo?
Wenn doch vor Kläger runtergeschmissen wird auf die Erde. Nach Tag und Nacht hat dort Heilige verklagt.
Das ist nämlich Offenbarung 12, Vers 10. Da ist es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Ja. Also hier sehen wir, er ist der Verkläger. Er hat damals Israel verklagt und heute verklagt er auch die wahren Gläubigen. Er klagt sie an. Und er ist ja auch ein Lügner. Jetzt die Frage an euch, wenn er ein Lügner ist, sind es dann alles erfundene Anklagen?
Die sind zu Recht.
Die sind zu Recht.
Sonst braucht er vor Gott dann erscheinen. So schön ist das Satan, dass er das weiß. Sag ihm das aber so.
Bitte? Also die Anklagen, die er vorbringt, das sind wirkliche Anklagen von wirklichen Sünden, ja, die die Gläubigen begangen haben. Ja. Weil das stimmt natürlich schon, dass vor Gott bräuchte er nicht erscheinen, um Lügen vorzubringen, weil Gott weiß ja alles. Ja.
Und zum Beispiel bei Hiob war es ja so, dass er vor Gott kam und dann Hiob angeklagt hat, er würde Gott verlassen, und da ist er dann noch nichts, was er schon gemacht hat.
Genau. Ja. Also da, wo er sich darauf bezieht, auf die Vergangenheit, dass Gott ihn beschützt hat, bewahrt hat, das stimmt ja alles. Ja. Da, wo er sagt, das würde dann passieren, da tut er natürlich seine Lüge mit einweben. Ja. Aber da, wo es sich auf die Vergangenheit bezieht, muss er ja, und wir haben keinen anderen Hinweis als den jetzt von hier, wo alles Vergangene einfach so stimmt. Ja. Und das andere, klar, dass er Sachen vermischt und so weiter dann, oder Mutmaßungen anstellt, ja, das ist natürlich klar. Aber so gab es ja auch bei dem Volk Israel allen Grund, dass das Volk angeklagt werden sollte. Deswegen kamen sie ja auch in die Vergangenschaft, in die Gefangenschaft und waren somit unwürdig, als Priester zu dienen. So, hallo Uli.
Ich wollte nicht stören.
Also der Satan ist eben der Verkläger. Und das ist er bis heute. Aber wir haben jetzt auch einen Fürsprecher. In Vers 2, da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Ja, und dieses Wort schelten, das ist ein sehr starkes Wort, ja. Es ist nicht einfach irgendwie ein bisschen ausschimpfen, sondern wenn wir da zum Beispiel Psalm 80 anschauen. In Vers 17, da lesen wir. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Ja, also dieses Schelten ist ein wirksames Schelten. Ja, ein Schelten, das sich eben auch in diesem Gerichtshandeln Gottes zeigt. Und so ist die Aussage, der Herr schelte dich. Der Herr schelte dich. Und jetzt wird nicht gesagt, ja, weil du Lügen redest, sondern was wird als Begründung gesagt? Warum soll er gescholten werden? Genau. Er, der Jerusalem erwählt hat, ja, weil Gott Jerusalem erwählt hat. Das ist die Grundlage dafür, dass der Satan gescholten werden soll, weil wenn Gott Jerusalem erwählt hat, wenn Gott Israel erwählt hat, dann hat diese Erwählung Bestand. Ja, Gottes Erwählung ist unwiderruflich, sagt uns die Bibel. Und deswegen, dieses Schelten zeugt eigentlich davon, dass der Satan den Plan Gottes, den Ratschluss Gottes in Frage stellt. Und so ist es auch bei jedem von uns, wenn wir angeklagt werden vom Satan, dann ist es sicher zu Recht. Aber Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt und deswegen hat diese Erwählung Bestand. Das ist etwas, was unwiderruflich ist und was auch zu dem von Gott geplanten Ziel führen wird. Und jetzt die Frage an euch, ja, warum wurde denn Israel erwählt? Nee, schon vorher wurde ja Israel erwählt. Ja. Abraham, Isaac und Jakob wurden ja erwählt.
Ja, weil es schon vorausgesehen wurde, dass schon ab der Schöpfung, dass Jesus
dann... Jesus war geplant, ja, aber das war nicht der Grund, warum Gott Israel erwählt hat. Weil es der Mittelpunkt der Erde ist, steht an keiner Stelle in der Bibel. Weil sein Wille sein Ratschluss war, ja, Tammy?
Also steht ja, dass nicht deswegen war, weil Israel gut oder also besonders gewesen wäre, sondern halt einfach weil Gott sich mächtiger daran erweist. Er weiß einfach so ein kleines, verachtetes.
Ja, zur Verherrlichung Gottes letztendlich. Wir schauen dazu eine Stelle aus dem Alten Testament an. 5. Mose, Kapitel 7. Ab Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle anderen, als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also was wird hier als Begründung genannt?
Liebe.
Liebe, ja.
Treue.
Liebe, Treue, genau. Abraham, Isaac und Jakob, Treue zu seinen Verheißungen. Und steht hier, dass Liebe, dass er sie geliebt hat, weil sie so besonders wären oder weil sie sich so ausgezeichnet haben vor anderen Völkern, so vorbildlich waren im Wandel in Bezug auf... Ja, aber das Geringste heißt nur, dass es das einfach ein kleines Volk war.
Schwache Hilfe, das ist gering. Schwache
Hilfe. Das wird aber jetzt nicht als Begründung genannt, sondern das wird erwähnt, dass sie klein wären. Also er hat sie nicht wegen der Größe erwählt. Aber hier steht einfach, weil der Herr euch liebte. Und Gott liebte das Volk Israel, weil er sich eben dazu entschlossen hat, dieses Volk zu lieben. Und wir wissen, dass ja hier Liebe und Erwählung Hand in Hand gehen. Ja, ihr kennt das Beispiel mit den Schuhen im Hebräischen. Wenn man in einen Laden geht, um ein paar Schuhe zu kaufen, dann hat man dieses Paar Schuhe geliebt, ja. Die anderen Schuhe hat man gehasst. Ja. Das ist im hebräischen Sprachgebrauch so. Die Schuhe, die man nicht ausgewählt hat, die hat man gehasst. Ja. Und diese zwei Schuhe oder dieses Paar Schuhe, das man gekauft hat, das hat man geliebt. Das hat man also erwählt. Und das ist also...
Ja. Das ist auch im Alten Testament aus mit Jakob Esau.
Genau.
Gehasst ist es auch diese Bedeutung.
Genau, ja. Er hat sich Jakob zugewandt, weil es sein Ratschluss eben war. Jakob hat er geliebt und Esau hat er gehasst. Ja, das muss eben nicht ein emotionaler Hass sein, sondern einfach ein Nicht-Erwählen, ja, ein Außen-Vorlassen. Das Wort Hassen kann aber auch einen emotionalen Aspekt zusätzlich haben. Ja, das ist deswegen nicht ausgeschlossen. Aber es wird eben so bis heute auch verwendet, mit dieser Bedeutung. Also er hat sich diesem Volk zugewandt, weil es eben sein Ratschluss war, weil er es so wollte. Und es ist auch so, dass diese Erwählung, wie ich gesagt habe, hatte unwiderruflich ist. Das sehen wir zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 37. So spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wenn wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Also was ist die Grundlage dafür, dass Israel verworfen werden kann? Wie weit müssen wir mit unserer Technik kommen? Wir müssten so weit kommen mit unserer Technik, um fähig zu sein, den Himmel zu messen, ja, und die Tiefen der Erde. Ja. Das geht nicht, sagst du, können die anderen das bestätigen?
Also der Mensch sehr gestrebt ist,
Testament ist sehr bestrebt danach, aber man weiß es, dass mit den modernsten Computern und sogar wenn die Entwicklung noch hunderte von Jahren weiterging, wenn man das, man kann es ja hochrechnen, wie die Prozessorleistung, was weiß ich, was sich entwickeln wird, ja, wird es niemals möglich sein, zum Beispiel die Sterne zu zählen. Ja. Gott kennt sie mit Namen, aber wir werden niemals fähig sein, alle Sterne zu zählen. Was man natürlich macht, sind irgendwelche Hochrechnungen, Schätzungen, aber das ist ja nicht das, was hier gemeint ist. Ja. Also, wie es auch andere Bibelstellen bestätigen, es wird niemals geschehen, dass Gott das Volk Israel verwirft. Er hat es erwählt und er steht dazu. Nun, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es ist ja gut, wenn Gott ein Volk erwählt. Das kann er ja tun. So ist es aber nicht bei Einzelpersonen. Ja. Sagt uns die Bibel, dass es auf Völker oder zum Beispiel auf die Gemeinde als Gesamtes zutrifft, aber nicht auf Einzelpersonen. Oder erwählt Gott auch Einzelpersonen? Also Paulus wäre eine Einzelperson.
Johannes der Täufer.
Johannes der Täufer.
Wissen wir es aber in seiner Geschichte immer nur im Neuen Testament.
Jetzt kommen wir ins Neue Testament. Ja. Ja. Ihr dürft auch alttestamentliche Beispiele nehmen, aber die Frage, ob auch Gott Einzelpersonen erwählt und dann nicht nur die Frage, ob er sie erwählt zu einem Dienst. Bei Paulus könnte man sagen, ja, er hat ihn erwählt zu einem Dienst, sondern ob er Einzelpersonen auch zum Heil erwählt. Uns auch. Ja. Könntest du das biblisch jetzt belegen? Oder sonst jemand?
Einzelpersonen vorherbestimmt, im Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet.
Genau, er hat Einzelpersonen vorherbestimmt, ja, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Epheserbrief. Epheserbrief, da könnte man jetzt sagen, ja, das ist die Gemeinde als Ganzes nur gemeint. Wird ja gesagt, ja, beim Epheserbrief und bei manchen anderen Stellen.
Also ich habe schon gesagt, wie er in uns, wie er uns in Augenblick hat. Also ich bin jetzt nicht gerade auf Gemeindebezieher, sondern natürlich auch auf Einzelpersonenbezieher.
Aber es gibt noch andere Stellen, die das unterstützen. Es ist natürlich klar, dass es so ist, wenn man den Zusammenhang auch betrachtet, der uns vorherbestimmt hat, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, wie es dann im Epheser heißt, der alles wirkt, dann ist es wieder klar. Aber es gibt noch ein paar andere Stellen und vielleicht kommt ihr ja drauf. Römer 9. Ja. Römer 9, da wird aber dann gesagt, es bezieht sich einfach nur auf die Erwählung Israels. Römer 9 bis 11 bezieht sich nur auf Israel, wird gesagt. Aber das brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, weil da gehen wir gleich rein nach Römer 9. Aber ich wollte noch fragen, ob euch noch ein paar andere Stellen einfallen. Römer 8, die goldene Kette, ja. Da ist es auch klar.
Vielleicht auch Johannes 6, Vers 37.
Kannst du es ruhig vorlesen?
Also alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also dass der Vater den Sohn Einzelpersonen mehr gibt. Als Einzelperson kann man zu ihm.
Genau. Ja, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Das ist richtig.
Oder in Johannes 17, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Finde auch.
Also im Johannesevangelium gibt es sehr viele Stellen, muss man sagen, weil allgemein diese Betonung ist, dass die Gläubigen ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Ja? Und jeder, der so vom Vater dem Sohn geschenkt worden ist, der wird zum lebendigen Glauben kommen. Ja. Das wird da immer wieder betont. Okay. Dann schauen wir in Bezug auf die Erwählung auch noch kurz in Römer 9 rein. Und werden da betrachten, dass auch wenn der Anlass für die Ausführungen von Römer 9 bis 11 das Volk Israel ist, beziehen sich diese Wahrheiten allgemein auch auf uns. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Dann lesen wir Römer 9, ab Vers 10 lese ich mal vor. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von einem demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Also hier betont Paulus, also Paulus macht jetzt eine Auslegung, eine Erklärung von diesem Vers und er sagt von dieser Wahrheit und er sagt, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz bestehen bleibe. Deswegen wurde das vorher schon gesagt, damit niemand auf die Idee käme zu denken, weil eben Jakob Gott gesucht hat und sich so ausgezeichnet hat vor Esau, deswegen wurde er erwählt, sondern es wird betont, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Und der Berufende, das ist der lebendige Gott, das ist der, der den Unterschied macht. Es kann auch nicht aufgrund von einer Einstellung oder Werken oder sonst etwas sein, was Gott vorausgesagt hat, gesehen hat, weil sonst wäre es ja nicht aufgrund des Berufenden. Ja, sonst, da müssen wir sagen, sonst wäre es aufgrund von dem Vorauswissen des Berufenden. Aber hier wird als Grundlage der Berufende erwähnt. Aufgrund von seiner Auserwählung, weil sonst könnte man nicht mehr von einer Auserwählung sprechen. Auch wenn es so wäre, dass Gott die erwählen würde, von denen er wissen würde, dass sie eines Tages Gott erwählen würden, ja, dann wäre es nicht mehr eine Erwählung Gottes, sondern dann wäre es letztendlich, wieder lege alles an uns. Und wenn Gott aber aus der Vergangenheit in die Zukunft schaut und das Leben jedes einzelnen Menschen anschaut, was würde er sehen? Würde er sehen, oh, es gibt 10 von 100, die suchen Gott, es gibt 90, die suchen Gott nicht und die 10, die erwähle ich jetzt?
Niemand.
Er würde sehen, es würde niemand Gott suchen von sich aus. Ja? Keiner fragt nach Gott. Das ist eben das, was Gott sehen würde. Und wenn Gott also nicht auserwählt hätte, dann würde die gesamte Menschheit verloren gehen. Und deswegen können wir dankbar sein, dass Gott erwählt hat. Da müssen wir ihm gar keine Vorwürfe machen, sondern wir können dankbar sein, dass es so ist, weil sonst würden alle verloren gehen. Und das erscheint uns natürlich ungerecht. Und deswegen fährt Paulus jetzt hier fort. Er sagt in Vers 14, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Ja, also Paulus weiß, unserem menschlichen Verstand erscheint das ungerecht, dass es so ist, dass Gott erwählt hat aufgrund von seinem Ratschluss, seiner Souveränität. Das erscheint uns ungerecht, ja, ist Ungerechtigkeit bei Gott. Und er sagt dann einfach, das sei ferne, das sei ferne. Und jetzt könnte es ja sein, wir hätten Paulus falsch verstanden. Es könnte ja sein, Paulus will uns eigentlich sagen, Gott hat erwählt, weil er wusste, dass manche Menschen ihn suchen würden. Ja? Und weil er wusste, dass manche Menschen aus freien Willen zu ihm umkehren würden. Ja? Vielleicht will uns Paulus ja das sagen und wir haben es ganz falsch verstanden. Dann wird es aus eigener Kraft wieder sein. Ja. Aber wenn es so wäre, er vermutet jetzt ja schon, dass nach diesen Ausführungen, dass dann manch einer sagt, das ist ja ungerecht. Und jetzt könnte er es ja aufklären. Er könnte sagen, nein, es ist gar nicht ungerecht. Ihr habt das falsch verstanden. Es ist gar nicht ungerecht. Gott hat es vorausgesehen und er handelt deswegen gerecht. Aber das tut er nicht. Er setzt hier nochmal einen oben drauf. Er sagt, das sei ferne, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ja, also er setzt nochmal einen drauf, Anstatt es jetzt aufzuklären und diese philosophische Erklärung zu geben, die wir oft heute leider hören, dass Gott das gewusst hat und so weiter, vorausgesehen hat und deswegen erwählt, sagt er was ganz anderes. Er sagt, das sei ferne. Zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Ja? Gott tut das, was er tut, weil er es tut. Ja? Gott ist gnädig, weil er gnädig ist. Gott erbarmt sich, weil er sich erbarmt, weil es Teil von seiner Souveränität, von seinem Recht ist. Ja? Er ist Gott, deswegen darf er tun, was er möchte, er darf handeln, wie er möchte, er darf Gnade erweisen, wem er möchte und darf sich erbarmen, über wen er möchte. Und ein Vergleich, aber Vergleiche hinken natürlich immer, den wir hier nehmen könnten, ist, wenn, sagen wir mal, wir in die Stadt gehen und wir treffen ständig Bettler auf der Straße. Ja? Und dann sagen wir, also ich möchte jetzt einfach einem Bettler was Gutes tun und gehe ich hin und kaufe dem was zu essen, ja, schenke dem das und sage, hier, dann hoffentlich noch ein Traktat oder so, irgendwas zum Lesen dazu. Dann ist es unser gutes Recht, das zu tun, oder? Dürfen jetzt, wenn andere Bettler das mitkriegen, dürfen die uns jetzt vorwerfen, ja Moment mal, du hast dem jetzt gerade ein Mittagessen gekauft, ja? Jetzt musst du aber den anderen 100 Bettlern auch eins kaufen. Nee.
Nee.
Es ist nicht so, dass wir verpflichtet sind, in die Stadt zu gehen und allen Bettlern jetzt ein Mittagessen zu kaufen. Ja? Und genauso ist es bei der Menschheit. Ich muss natürlich dazu nochmal sagen, es ist ein Vergleich und die hinken immer. Aber es ist doch so, dass wir als gefallene Menschheit nicht etwa einen Anspruch darauf haben, erwählt zu werden. Wir haben keinen Anspruch auf Errettung. Sondern es ist so, wir haben uns von Gott entfernt. Wir leben in der Gottesferne und das, was wir erwarten, rechtmäßig erwarten, ist die ewige Verdammnis und nicht etwa die Errettung oder das Heil. Die Bibel sagt auch nicht, dass jeder Mensch das Recht hat, einmal in seinem Leben das Evangelium gehört zu haben. Ja, das sagt uns die Bibel auch nicht. Also wir haben auch nicht einen Anspruch, die frohe Botschaft zu hören. Die soll natürlich in die ganze Welt getragen werden, aber es ist nicht so, dass wir Rechte haben vor Gott, sondern das, was wir verdienen, ist eben die Verdammnis. Und wenn Gott uns Gnade erweist, schon dadurch, dass wir das Evangelium hören dürfen, dann ist das eben Gnade, dann ist das Barmherzigkeit, dann ist das ein Geschenk. Und das ist gut, Gottes gutes Recht, dieses Geschenk zu machen. Ja. Er sagt, über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also hier steht es ganz klar, es liegt nicht an jemandes Wollen und damit ist die Lehre vom freien Willen zunichte gemacht, weil es eben nicht an jemandes Wollen liegt oder an jemandes Laufen, das ist für die Bemühung, für die Werke steht das, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt es sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Also an wessen Willen liegt es, ob jemand erwählt ist? Am Willen des Menschen oder am Willen Gottes? Am Willen Gottes, so wie es hier eben geschrieben steht. Ja. Und wir sehen, es ist auch eine allgemeine Aussage. Ja. Das heißt nicht, er erbarmt sich über das Volk, über das er will, ja, sondern er erbarmt sich über wen er will und er verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, warum tadelt Gott überhaupt? Warum richtet er überhaupt? Ja. Dann die Antwort, ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Ja. Auch hier könnte Paulus es aufklären, wenn wir ihn bis dahin falsch verstanden hätten. Ja. Warum tadelt er dann noch? Ja. Hätte Paulus jetzt sagen können, ja, er tadelt, weil Gott ja eben die tadelt, von denen er wusste, dass sie sein Evangelium ablehnen würden und die erwählt, von denen er wusste, sie würden das Evangelium annehmen und die, die es dann abgelehnt haben, die werden zu Recht getadelt. Das sagt er nicht, sondern er sagt einfach, Wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Ja, wir sollen hier nicht unseren Gerechtigkeitssinn, unseren Verstand über das setzen, über das stellen, was Gott uns geoffenbart hat. Als Menschen erscheint uns das ungerecht, Gottes Erwählung. Dem menschlichen Verstand erscheint es ungerecht. Aber weil wir da ein Empfinden von Ungerechtigkeit haben, sollen wir das nicht über den Ratschluss Gottes stellen, sondern wir sollen Gottes Wahrheit so annehmen, wie Gott sie uns offenbart und ihn dafür anbeten. Die Erwählung, die Souveränität Gottes kann ein Grund sein, dass wir Gott anbeten und soll es auch sein, dass wir umso mehr ihm Dank sagen, dass wir erwählt worden sind, dass wir Teil seines Ratschlusses sind und ihn dafür loben und preisen. Und das ist auch das Ziel, sagen wir mal, dass Gott uns das offenbart. Gott offenbart uns ja die Dinge in seinem Wort dafür, dass wir ihn mehr lieben, ja, dass wir verändert werden, dass wir gedemütigt werden auch dadurch. Ja, wir wissen, mit unserem eigenen Bemühen und Willen, ja, da kommen wir nicht weit. Ja, da brauchen wir uns nicht drauf einbilden, sondern wir sollen uns demütigen vor diesem Gott und seine Wahrheit einfach so annehmen, auch wenn es uns ungerecht erscheint. Und Dinge, die uns jetzt ungerecht erscheinen, werden wir ganz anders verstehen, wenn wir mal bei Gott sind. Ich habe mal jemanden getroffen, ein Evangelist war das. Der hat auch gesagt, so wie es hier drin steht im Römerbrief, das kann er einfach nicht wegdiskutieren. Ja. Er muss das leider einfach so akzeptieren, ja, dass Gott erwählt hat. Ja, man hatte so den Eindruck, ja, es war zwar gut, er hat es akzeptiert, so wie Gott das eben geoffenbart hat, aber man hatte so den Eindruck, er kann sich gar nicht darüber freuen, ja, dass Gott erwählt hat. Und dann ist es doch so, dass wir es noch nicht so verstanden haben, wie wir es verstehen sollten, wenn es uns nicht Freude bereitet. Und das Hindernis für die Freude ist, dass wir immer dagegen halten, ja Moment mal, es gibt ja viele, die nicht erwählt sind, also kann ich mich gar nicht freuen, aber so sollen wir gar nicht denken, weil das ist gar nicht unser Problem. Ja, Gott hat seinen Ratschluss gefasst, das ist ein guter Ratschluss, ein guter Plan für die Menschheit und das sollen wir so annehmen, dass Gott gut ist, auch wenn uns manche Dinge ja, ungerecht erscheinen, wie auch immer. Und dass Gott auch etwas bezweckt mit den Wahrheiten, die er uns gibt, nämlich, dass wir umso mehr Anbeter werden, dass wir umso dankbarer werden, dass wir, wenn wir zurück zu dem Bild von Sacharja gehen, dass wir so ein Brandscheid sind, das aus dem Feuer herausgerissen worden ist. Ja, dass, ja, wir waren unter dem Zorn Gottes, Kinder des Zorns, und es hätte jederzeit aus sein können mit unserem Leben, dann wären wir ins ewige Gericht, ins ewige Feuer gekommen, und Gott hat eingegriffen. Er hat uns gestoppt, er hat uns sein Evangelium geoffenbart, unsere Sünde geoffenbart und wir durften rausgerissen werden aus dem Feuer. Und das ist doch eine wunderbare Wahrheit und das soll dann auch im Mittelpunkt stehen, dass wir dankbar sind und dass wir uns nicht so Gedanken machen, oh, sein Ratschluss könnte ja ungerecht sein. Ja. Wir dürfen einfach die Wahrheit annehmen aus Gottes Wort. Gott ist gut, Gott ist gerecht, das, was er tut, ist richtig. Wir dürfen ihn dafür loben, wir dürfen ihn preisen. Und umso dankbarer sein, wenn wir Teil von seinem Plan sein dürfen. Und dankbar sein, dass er eben Jesus Christus geschickt hat als Erlöser. Und dass noch viele gerettet werden. Und dass wir eben Teil dieses Plans sein dürfen. Dass wir ein Werkzeug in seiner Hand sein dürfen, dass noch viele gerettet werden. Wenn wir jetzt noch einen Vers anschauen, auch im Römerbrief, einfach noch auf die Aussage, dass wenn jemand sagt, das bezieht sich nur auf Israel, Römer 9 bis 11, hat mit uns gar nichts zu tun, es wäre falsch, da irgendwelche Lehren für uns persönlich rauszuziehen, dann sehen wir den Vers 24. Vers 24 sagt uns, da geht es um die Gefäße des Zorns, die Gefäße der Ehre, der Barmherzigkeit. Als solche, nämlich als Gefäße der Barmherzigkeit, hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Ja. Also hier sehen wir, das, was hier ausgeführt wird, hat zwar als Anlass das Volk Israel, bezieht sich aber ganz allgemein sowohl auf die Juden als auch auf die Heiden. Es bezieht sich auch nicht ja, nur auf die Auserwählung Israel als gesamtes Volk, sondern es heißt hier, aus den Juden und aus den Heiden hat er Gefäße zu seiner Barmherzigkeit berufen. Das heißt, jetzt in dieser Gemeindezeit hat er aus dem Volk Israel, was er als gesamtes momentan eben nicht im Glauben ist, aber aus dem Volk Israel hat er Einzelpersonen berufen zum Heil und aus den Heiden hat er Einzelpersonen berufen zum Heil, um beide zusammen Teil der Gemeinde zu sein. Und so sehen wir, dass diese Wahrheit ganz allgemein auf uns zutrifft und wir diese Wahrheit für uns persönlich annehmen dürfen und sollen und ja, das auch dazu beitragen darf, dass wir verändert werden, dass wir umso mehr Gott loben und preisen können. Und das tut Paulus ja auch im Römerbrief in Kapitel 11. Ab Vers 33. Da sagt er, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, also Paulus staunt hier nach diesen ganzen Ausführungen, staunt Gott. Er sagt, welche Tiefe des Reichtums, der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Also wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir seine Gerichte ergründen können und dass wir seine Wege erforschen können. Es gibt Dinge, die wir einfach so annehmen sollen, wie sie Gott uns geoffenbart hat, ohne dass wir sie weiter verstehen können. Natürlich, das, was geoffenbart ist, da sollen wir danach trachten, es zu verstehen und da zu wachsen in der Erkenntnis. Aber es gibt Bereiche, da werden wir nicht vordringen. Es gibt Bereiche, die wird uns Gott offenbaren, wenn wir bei ihm sind. Aber trotzdem nimmt Paulus das hier als Grundlage, ihn anzubeten. Er schließt das Ganze mit Amen. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Ja, Gott braucht keinen Ratgeber. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Gott ist unabhängig, er braucht nichts und von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das bezieht sich auch auf uns, ja? Bezieht sich auf die gesamte Schöpfung, auch auf uns, auch auf die Tatsache, dass wir gläubig sind, das kommt von ihm, das haben wir ihm zu verdanken, das hat er eben bewirkt und deswegen sei ihm die Ehre in Ewigkeit und das dürfen wir auch sagen. Für unser Heil dürfen wir die Ehre ihm geben und kein bisschen uns selbst zuschreiben, ja? Nicht ein kleines bisschen, sondern da gebührt ihm alle Ehre. So viel zur Erwählung. Kommen wir zurück zu Sacharja. Also, wir haben gesehen, Gott hat Israel erwählt und auf dieser Grundlage wird Israel Bestand haben, wird Israel eine Zukunft haben. Jeschua ist wie dieses Brandscheid, das herausgerettet worden ist aus dem Feuer. Und Jeschua, heißt es in Vers 3, hatte unreine Kleider und stand doch vor dem Engel. Er hatte unreine Kleider und stand doch vor dem Engel. Und in Vers 4, und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. So, vorher kam die Frage, was bedeuten die unreinen Kleider? Die Sündhaftigkeit, genau. Ist dieses Thema Kleider, habt ihr das schon mal irgendwo gehört in der Bibel?
In der Offenbarung.
In der Offenbarung zum Beispiel. Der verlorene Sohn bekommt Festgewänder. Da gibt es manche Stellen in der Bibel, wo das ein Thema ist. Und wir schauen jetzt eine an, Offenbarung 7. Vers 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Ja, hier wird eben erwähnt, dass sie ihre Kleider gewaschen haben, was auch bedeutet, dass diese Kleider vorher schmutzig waren. Und somit stehen diese Kleider eben für Sünde, für Unreinheit. Und hier sehen wir auch die Grundlage, natürlich im Neuen Testament, für die Reinigung, das ist das Blut des Lammes. Und somit haben wir das vollkommene, das wunderbare Opfer unseres Herrn Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, der uns geliebt hat bis in den Tod, der sein Leben gelassen hat für die Schafe. Und durch sein Blut dürfen wir Vergebung, dürfen wir Reinigung erfahren. Wie ich es erwähnt hatte, ist es etwas, was jetzt in Zacharja hier nicht erwähnt wird, auch wenn natürlich der Spross erwähnt wird in dem Kapitel, und das ist ein Titel für den Messias, welches wir dann morgen betrachten werden, haben wir hier in Zacharja eben ein Bild für Rechtfertigung. Und da bietet es sich an, einen Blick auf den Römerbrief zu werfen. Kapitel 3. Ich lese ab Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Bis dahin, also nur bis 25a. Hier sehen wir erstmal diesen grundlegenden Zustand, den verlorenen Zustand. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, alle verfehlen das Ziel. Ja, sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, niemand entspricht dem heiligen Maßstab Gottes. Ja, Gott ist ein heiliger Gott. Er ist vollkommen heilig, er ist vollkommen gerecht. Und er ist ein Gott, der Sünde hasst und der Sünde bestrafen muss. Und somit haben alle das Gericht, alle haben die Verdammnis verdient. Und eigentlich wäre es so, dass wenn ja, jeder Einzelne von uns vor Gott erscheinen würde und der Ankläger käme und würde uns anklagen, ja, dann wären diese Anklagen alle berechtigt und es gäbe keinen Grund, uns zu vergeben. Es gäbe keine Grundlage der Vergebung und alle müssten eben verurteilt werden für ihre Schuld und für ihre Sünden. So wäre eigentlich das Schicksal der gesamten Menschheit. Und Gott hat hier eben seinen wunderbaren, weisen Plan, seinen Ratschluss gefasst, indem er schon vor Grundlegung der Welt das Erlösungswerk geplant hat und den Herrn Jesus dazu bestimmt hat, als das Opferlamm für uns zu leiden und für uns zu sterben. Und das ist die Erlösung, die in Christus Jesus ist, dass er eben das Sühnopfer war, das Sühnopfer, das am Kreuz unsere Schuld gesühnt hat. Und es heißt hier, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt durch den Glauben an sein Blut. Das heißt, wie können wir gerettet werden? Durch Glauben. Ja, durch Glauben. Das heißt, sie werden durch Glaube allein gerettet. Und was heißt rettender Glaube?
Sündebekenntnis. Nein. Das Evangelium, Glauben.
Wenn du mit deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst.
Im Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Gibt es noch Vorschläge? Sündenerkenntnis. Schon mal ein guter Punkt.
Sünden bereuen und Jesus als Heiler dann
Sünden bereuen, Jesus als Heiland annehmen, weiterer Vorschlag.
So wie sie das Jesus rettet, so retten der Glaube kann auch von Gott aus.
Ein Willen im Hauptzeit, Gewissensänderung.
Gesinnungsänderung meinst du, ja. Gesinnungsänderung. Ja.
Buße tun.
Buße tun. Weitere Vorschläge.
Zusammengefasst kann man sagen, Glaube und Vertrauen in das Erlösungswerk an Jesus und seine
Erlösung. Wichtig ist es, ja, dass all das, was gesagt wurde, nicht als Werke zu verstehen sind. Ja? Das heißt, wir können sehr viele Bußwerke und was auch immer tun. So darf es natürlich nicht verstanden, so versteht ihr es ja auch nicht. Es ist im Prinzip, wie wir ja schon gesehen haben, Gottes Handeln an uns. Ja? Das eine ist, er überführt von Sünde. Ja? Das heißt, dass wir überführt werden von unserer Schuld und Sünde. Was kann man jetzt tun, wenn man keine Sündenerkenntnis hat? Ja, wir können natürlich den Herrn bitten, dass er uns überführt, ja, und uns natürlich mit seiner Wahrheit beschäftigen, weil desto mehr wir Gottes Heiligkeit erkennen, wie er ist, desto mehr erkennen wir, dass wir erlösungsbedürftig sind. Also das ist erstmal ein Punkt, dass wir erlösungsbedürftig sind, dass wir also überführt werden von unserer Schuld. Und dann ist das Entscheidende, was rettenden Glauben ausmacht, dass wir eben nicht mehr auf uns selbst vertrauen, auf unsere eigene Güte, auf unsere Bemühungen, auf unsere Werke, auf sonst irgendetwas, was in uns ist, sondern dass wir allein auf das vertrauen, was für uns geschehen ist, nämlich dieses vollkommene Erlösungswerk. Das reicht aus. Was er getan hat am Kreuz, sein Leiden und Sterben, das reicht aus, um uns zu erlösen. Also kein Werk, das wir tun, auch kein Bußwerk, auch kein Übergabegebet oder sonst etwas, ja, ist die Grundlage unseres Heils, sondern allein das, was Christus für uns getan hat. Und so, wenn wir zurückkommen zu Sacharja, wir sehen, dass der Jeschua passiv steht vor Gott. Ja? Er ist dann nicht aktiv und tut etwas, er ist passiv und es wird seine Sünde entfernt, seine Sünde wird weggenommen. Und so sind auch wir in dem Sinne passiv bei unserer Rechtfertigung, weil unsere Rechtfertigung bedeutet, dass uns etwas zugerechnet wird, was wir gar nicht verdient haben, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Unsere Gerechtigkeit, die taugt nichts, die ist eben wie dreckige Kleider, die taugt nicht, um uns zu retten, da müssen wir verdammt werden wegen unserer Gerechtigkeit. Und wenn jetzt Gott, der gerechte Richter, uns für gerecht erklärt, das ist Rechtfertigung. Ja. Rechtfertigung heißt, dass Gott uns für gerecht erklärt, auf Grundlage dessen, was Christus für uns getan hat, weil eben das ausreicht. Erklärt Gott wie ein richterliches Urteil, erklärt er uns für gerecht. Und dieses richterliche Urteil ist eben nicht in uns begründet, sondern gründet sich allein auf sein Erlösungswerk. Und deswegen, ja, wenn wir überführt werden, natürlich bekennen wir Gott unsere Schuld und Sünde und wir flehen ihn um Gnade an. Das ist ja alles Teil des Überführtwerdens. Aber kein Gebet und kein Flehen um Gnade oder noch etwas, was wir tun, ist die Grundlage unserer Errettung, sondern allein das, was für uns geschehen hat, ist es die Grundlage. Und wir müssen an den Punkt kommen, dass wir darauf vertrauen, dass wir allein auf das für uns Geschehene vertrauen, auf das, was Christus vor 2000 Jahren für uns getan hat. Dazu konnten wir ihn nicht bewegen, dazu konnten wir nichts beitragen, dass er dieses Erlösungswerk vollbracht hat. Und so stützen wir uns nicht mehr auf unsere Werke, unsere Güte, unsere Suche, unsere Bemühungen, unsere Buße, sondern wir stützen uns allein auf das, was für uns geschehen ist. Und unsere Buße und Reue und all diese Dinge wird immer mangelhaft sein. Ja, sogar wenn wir das ganze Leben lang bestrebt sind, wahrhaft Buße zu empfinden und wahrhaft Reue zu empfinden und wahrhaft Buße zu tun und wahrhaft umzukehren, wird das immer mangelhaft sein. Das heißt, es kann niemals darauf gegründet sein, dass wir wahrhafte Buße und Treue und Reue empfinden, sondern nur allein darauf, was für uns geschehen ist. Und natürlich, das Überführtwerden bedeutet, ja, dass Gott uns ein schlechtes Gewissen schenkt in Bezug auf bestimmte Dinge. Ja, also wer von sich sagt, ja, ich habe jetzt das Evangelium angenommen, aber ich hatte niemals ein schlechtes Gewissen über bestimmte Sünden oder darüber, dass ich ohne Gott gelebt habe oder solche Dinge. Ja? Dann sollte man aber schleunigst zum Herrn gehen, ihn anflehen, dass er überführt. Weil die Errettung, das Heil ist natürlich nicht etwas rein Theoretisches, was in unserem Gehirn abläuft in dem Sinne, sondern es beinhaltet eben dieses Überführtwerden. Aber auch dieses Überführtwerden dürfen wir nicht falsch verstehen. Ja? Ihr kennt ja sicher John Bunyan, der da sehr viel drüber geschrieben hat, sehr viel durchgemacht hat und immer der Meinung war, dass er noch nicht richtig Buße getan hat und noch nicht genug Reue empfunden hat und so weiter. Aber es liegt ja nicht daran, ja, wie viele Tränen wir vergießen über unsere Sünden, sondern es liegt daran, dass wir erkannt haben, wir sind so schuldig, wir sind so sündhaft, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Und dass der einzige Ausweg der ist, dass ich auf das Erlösungswerk des Herrn vertraue. Ja, der einzige Ausweg ist das, was für mich geschehen ist, sein vollkommenes Werk. Und das reicht aus. Das reicht aus, damit wir gerecht werden, damit wir gerechtfertigt werden vor diesem lebendigen Gott. Und somit zeigt uns das eben, dass hier Jeschua ein sehr gutes Bild ist und für die Rechtfertigung. Er steht einfach vor dem Engel. Und so ist es bei unserer Rechtfertigung. Es ist nicht so, dass wir, dass die Bibel uns vorschreibt, wir müssen das und das empfinden. Sondern die Bibel sagt uns, wir sollen glauben, wir sollen vertrauen, dass diese Wahrheiten einfach stimmen. Und so gibt es manche sehr gute Glaubensvorbilder, wie zum Beispiel Ironside, ja, der gesagt hat, er hat sein Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt und er hat dabei überhaupt nichts empfunden. Gar nichts. Ja. Er hat nichts dabei empfunden. Er wusste aber, die Verheißung ist wahr. Ja. Er wusste, dass Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er wusste, dass wer aufs Evangelium vertraut, der ist gerettet. Und die Früchte in seinem Leben haben es ganz klar gezeigt, dass genau das seine Bekehrung war. Ja. Und die war ohne jegliche, sagen wir mal, innerliche Regung, die sich manch einer wünscht, ja, wo sich manch einer wünscht, was weiß ich, wie viele Tränen zu vergießen und dann zu spüren, wie die Sünden von einem genommen werden. Da war bei ihm überhaupt nichts vorhanden, aber er glaubte, er vertraute, das Evangelium ist wahr und darauf setzte er sein Vertrauen. Und so sollen wir es tun, dass wir Gott beim Wort nehmen, dass wir wissen, Gott kann nicht lügen. Gott sagt die Wahrheit. Und niemand, der auf Christus vertraut, wird zu Schanden werden. Nicht der schwächste Gläubige wird zu Schanden werden, sondern der Herr steht zu seiner Verheißung, dass wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf das Evangelium vertrauen, dass wir dann gerettet werden. Weil eben Christus alles getan hat, was nötig war. Wir haben alles getan, um es uns zu verbocken, zu verbauen, kann man sagen. Aber Christus hat alles getan, was nötig war, um uns zu erretten. Dann gibt es noch eine kleine Anekdote, die die meisten, denke ich mal, auch kennen, von Martin Luther. Er soll eines Nachts geträumt haben, dass der Satan ihn anklagt, dass er ihm eine große Schriftrolle präsentiert, wo alle seine Sünden draufstehen, die er seit seiner Geburt getan hat. Und ihm dann gesagt haben, wie willst du Gott dienen, wie willst du überhaupt gerettet werden und der Hölle entkommen? Und das hat Luther in große Not gebracht. Ja, er war in großer Not und wusste erst nicht ein noch aus. Aber plötzlich soll er sich aufgerichtet haben und gesagt haben, schreibe drunter, für das alles hat Christus bezahlt und für noch mehr Sünden, die nur Gott weiß, die sonst niemand weiß. Und hat dann sein Tintenfass geschnappt, das vor ihm stand und gegen die Wand, also auf den Satan geschleudert. Und das soll dieser Tintenkleck sein, der heute noch in der Wartburg zu besichtigen ist. Das ist eine Anekdote, wir wissen nicht, ob es sich genauso zugetragen hat und wir wissen auch, dass wir nicht auf Träume vertrauen, aber es zeigt doch irgendwie auf, es gibt viele Dinge, aufgrund dessen uns der Satan anklagen könnte, aufgrund dessen wir nicht bestehen könnten im Gericht, aber Christus hat alles bezahlt. Sein Blut reicht aus in Zeit und in Ewigkeit. Und deswegen dürfen wir wissen, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Und mit dem Vers schließe ich, oder mit den Versen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dazu sage ich Amen. Wir machen dann morgen weiter mit dem Kapitel 3. Ich gehe auch noch auf die Dinge ein, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, zum Beispiel auf den Kopfbund, und zeige auf, was es damit auf sich hat. Und dann wollen wir das auch nochmal ganz im Zusammenhang mit Jeschua und mit Israel betrachten. Habt ihr noch Anmerkungen? Ergänzungen? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.